NZZ Megahertz. Körperkult. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von NZZ Megahertz. Ich bin Jenny Rieger und heute reden wir über ein Thema, das, glaube ich, Potenzial hat, viele Diskussionen auszulösen. Das ist zumindest passiert, als ich Freunden im Vorhinein davon erzählt habe, von der Idee. Wir reden nämlich heute über Attraktivität und die Frage, haben attraktive Menschen es leichter im Leben? Und der Einwand von eigentlich allen, mit denen ich drüber gesprochen habe, war, Attraktivität ist Geschmackssache, kann man doch überhaupt nicht messen. Ich würde sagen, wir fragen doch da mal den Experten. Der Sozialwissenschaftler Ulrich Rosa beschäftigt sich schon seit langem mit Attraktivitätsforschung und ist gerade aus Düsseldorf zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Stimmt es denn, also liegt Schönheit im Auge des Betrachters?
Die Vorstellung, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt, ist weitgehend falsch. Weit überwiegend sind es Merkmale der betrachteten Person, die sehr einheitlich dafür sorgen, dass andere Menschen sie attraktiv oder unattraktiv finden. Individuelle Geschmacksunterschiede, aber auch historische und kulturelle Unterschiede spielen da kaum eine Rolle.
Mhm. Ganz viele Leute, mit denen ich drüber geredet habe, haben gesagt, also ich finde jetzt so klassisch schöne Menschen gar nicht so anziehend. Was würdest du da dazu sagen?
Ja, es gibt bei klassisch schönen Menschen ein in Anführungszeichen Problem. Sie sind im statistischen Sinne sehr durchschnittlich und weichen eben oftmals nicht von diesem Durchschnitt ab. Das ist an sich sehr anmutig, aber es ist ein Stück weit auch langweilig. Also ein prototypisches Beispiel wäre die Schauspielerin Jamie Lee Curtis. Die hat das perfekt attraktive Gesicht. Mhm. Aber es ist halt nicht besonders individuell. Anders zum Beispiel Julia Roberts, auch eine sehr attraktive Frau, aber die hat zum Beispiel einen zu breiten Mund.
Aha.
Aber das gibt ihr diese besondere individuelle Note und es gibt ein schönes Experiment, das Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahrtausend sogar durchgeführt haben. Die haben künstlich den Mund von Julia Roberts auf Durchschnittsmaß verkleinert, eines Fotos, also nicht der Originalperson, sondern bei einem Foto. Und haben dann Originalfoto und retuschiertes Foto Versuchspersonen gezeigt, die Julia Roberts nicht kannten. Und in der Tat wurde das Originalbild, das eigentlich ja von der Durchschnittsnorm abweicht, als attraktiver eingestuft als das Bild, das künstlich auf idealem Maße optimiert worden ist. Und das ist eben das, warum besonders attraktive Menschen oftmals auf uns gar nicht so anziehend wirken, weil sie eben dieses Individuelle nicht besonders stark ausgeprägt haben. Ein zweiter Punkt ist, Sie kennen alle die Fabel von dem Fuchs, dem die Trauben zu hoch hingen. Wir halten uns oft von hyperattraktiven Menschen fern, weil die uns entweder einschüchtern aufgrund ihrer Attraktivität, wir möglicherweise negative Vorurteile haben, aber eben auch schlicht und ergreifend Angst haben, abzublitzen, weil wir in Anführungszeichen nicht in deren Liga spielen.
Ulrich Rosa ist Jahrgang 1968. Seit 2010 ist er Lehrstuhlinhaber am Institut für Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die politische Soziologie und die Vorurteils- und Diskriminierungsforschung. So kam er auch auf die Attraktivitätsforschung. Und damit befasst er sich schon seit mehr als 20 Jahren. Das bedeutet, er erforscht, was Menschen als attraktiv wahrnehmen und wie das Aussehen die sozialen Erfahrungen und Chancen im Leben beeinflusst. Denn das tut es, und zwar gar nicht mal so wenig. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wie misst man denn Attraktivität überhaupt, jetzt mal so ganz wissenschaftlich betrachtet?
Also da gibt es unfassbar viele Verfahren. Das einfachste ist tatsächlich, dass man eine Porträtfotografie der Person nimmt und die einer Gruppe sogenannter Rater zeigt. Der Kollege Hens von der Universität des Saarlandes hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und er kam zu dem Schluss, dass eigentlich schon 6 Versuchspersonen ausreichen. Man würde auch mit 10.000 Versuchspersonen keine stabilere Attraktivitätsmessung mehr hinbekommen. Und denen zeigen wir dann halt die Porträtfotografie der zu beurteilenden Person und bitten sie, ein spontanes Attraktivitätsurteil auf einer 7-stufigen Skala abzugeben. Und das ist dann in Anführungszeichen die wahre Attraktivität der gezeigten Person. Und das korreliert eben auch sehr hoch mit anderen Messungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Personen vermessen würden, Symmetrie, wenn wir die Glatte der Hauttextur von einem Dermatologen einschätzen lassen würden und. Am Ende kommt dasselbe raus. Der Vorteil bei diesem Verfahren ist, wir können halt auch noch solche Besonderheiten wie den zu breiten Mund von Julia Roberts, der das kleine Etwas ausmacht, quasi mit einkalkulieren.
Ja, ja, total verrückt, dass das so stabil ist, diese Messung.
Ja, also es ist Also es gibt ein statistisches Maß, ich mache es ganz kurz, das kann zwischen 0 und 1 variieren. Mhm. Je näher es ein 1 ist, desto perfekter ist die Messübereinstimmung, also zum Beispiel zwischen verschiedenen Ratern. Und wir bekommen regelmäßig Werte von 0,95 aufwärts, also was einem als Sozialwissenschaftler normalerweise Tränen der Freude in die Augen treiben würde. Bei anderen Messskalen ist da völlig selbstverständlich in der Übereinstimmung.
Ja.
Eben weil es Merkmale der betrachteten Personen im Wesentlichen sind und keine geschmacksbedingten Unterschiede, die dieses Urteil ausmachen.
Okay, also können wir mal ein bisschen auseinander dividieren, was bedeutet eigentlich dann Attraktivität jetzt so aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht? Und gibt es da irgendwie einen Unterschied zu jetzt irgendwie so einer persönlichen Anziehung oder auch Schönheit vielleicht?
Also da scheiden sich die Geister. Aha. Was man sagen muss, ist, dass wir, wie gesagt, Attraktivität, Schrägstrich Schönheit, alle sehr, sehr ähnlich wahrnehmen. Nur wie wir damit umgehen, hängt eben auch ein Stück weit davon ab, wo wir uns selbst in der Attraktivitätshierarchie verorten. Zum Beispiel am Partnermarkt ist es so, dass wir eigentlich alle nach möglichst attraktiven Partnerinnen und Partnern streben. Aber wenn wir uns alle auf die Schönsten stürzen würden, dann wären das für die meisten von uns ein Fehlinvestment. Zumindest in klassisch monogamen Gesellschaften oder monogam geprägten Gesellschaften. Also verrechnen wir zum Beispiel bei der Partnersuche durchaus unseren eigenen Attraktivitätsscore, und das geschieht ganz unbewusst, und versuchen es dann eher bei Personen, die in unserer Preisliga bezüglich der Attraktivität sind, weil die natürlich auch versuchen, in ihrem Segment realistischerweise einen Partner, eine Partnerin zu finden. Und so kann man halt beobachten, dass Paare am Ende oft ähnlich attraktiv sind. Und das hat was mit diesem Matching zu tun. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir grundsätzlich hohe Attraktivität bevorzugen würden.
Okay, also kann man sagen, dass wir uns eigentlich mehr oder weniger alle darauf einigen können, diese Person ist eine attraktive Person, aber wie wir persönlich damit umgehen, unterscheidet sich.
Genau, das bringt es gut auf den Punkt.
Okay. Und wie ist es denn jetzt mit zum Beispiel dem Einfluss von unterschiedlichen Kulturen oder Schönheitsidealen oder auch so Modetrends? Macht das keinen Unterschied?
Das macht natürlich einen Unterschied, aber innerhalb relativ enger Grenzen. Also was man zum Beispiel beobachten kann, Körperformen bei Frauen zum Beispiel, was da bevorzugt wird, hängt immer ein bisschen davon ab, ob wir gerade in einer Überfluss- oder einer Mangelgesellschaft leben. Also in Überflussgesellschaften ist das Schlanke selten, weil es einfach leichter ist, fett zu werden durch ungesunde Ernährung. Wir müssen uns ja schon wirklich Mühe geben oder durch Bürotätigkeiten nicht Speck anzusetzen. Deswegen sind in solchen Gesellschaften oder in Überflusssituationen dann sehr schlanke Körper oder eher schlanke Körper bevorzugt. Sobald es aber kippt, historischen oder kulturellen anderen Kreisen, wo Mangel vorherrscht, werden eher üppigere Formen dann bevorzugt, weil die das Seltene sind. Aber das Ganze funktioniert immer halt in relativ engen Bahnen. Also stellen Sie, mir fällt jetzt gerade kein junger Schauspieler ein, aber stellen Sie sich mal den jungen Brad Pitt vor. Niemand, nicht mal meine eigene Frau, käme auf die Idee zu sagen, dass ich attraktiver bin als der junge Brad Pitt, noch nicht mal als der alte Brad Pitt. Wir würden uns vielleicht darüber streiten, um wie viel Brad Pitt attraktiver ist als ich. Aber dass er attraktiver ist, das steht außer Frage.
Woran genau liegt das? Also so bei Gesichtern hat es ja irgendwie was mit Symmetrie zu tun und so. Wie ist es bei Körpern?
Das sind im Prinzip sowohl auf Körper als auch auf Gesichter bezogen, als auch auf statische Bilder und bewegte Bilder eigentlich immer dieselben Punkte. Symmetrie spielt eine große Rolle. Glatte Hauttextur, Jugendlichkeit. Man kann sagen, eigentlich alle Indikatoren, die auf Jugendlichkeit, Gesundheit, Fitness und reproduktive Qualitäten schließen lassen. Was sich allerdings teilweise bei Männern und Frauen unterscheidet. Zum Beispiel bei Männern ist es wichtig, so eine gewisse Beimengung von Reife dann auch zu haben. Das finden wir attraktiv. Umgekehrt, wenn Männer Babyfaceness haben, also ein Babyface-Gesicht haben, diese speckigen Wangen, dann empfinden wir das als eher unattraktiv, weil das eben als unmännlich rüberkommt.
Wie funktioniert dann aber das, was du am Anfang erwähnt hast mit Julia Roberts und dem mit ein bisschen zu breiten Mund? Also inwiefern, ja genau, sind dann irgendwie solche vielleicht Besonderheiten dann nochmal attraktiver?
Also es gibt zwei Erklärungen. Die aus meiner Sicht naheliegende ist, dass wir eben auch Individualität präferieren, dass die uns halt besonders anspricht und dass wir das quasi beim Attraktivitätsurteil nochmal gutieren. Eine andere Theorie, auch wieder aus der Verhaltensforschung und der Evolutionsbiologie, sagt, dass es ein Handicap ist, solche Abweichungen zu haben. Und dass man halt besonders fit sein muss, damit man sich das leisten kann. Also typisches.
Also wie beim Pfau.
Genau, das ist das typische Beispiel. Ja. Eigentlich der Pfauenschwanz ist nicht nur überflüssig, er ist absolut kontraproduktiv, wenn es zum Beispiel ums Fliegen und Fliehen geht. Mhm. Und männliche Pfauen signalisieren quasi dadurch, oder je prächtiger und größer dieses Rad ist, dass sie schlagen können, hey, guck mal, ich kann mir das leisten. Ich bin so fit, dass ich selbst mit diesem Handicap noch fliehen und fliegen könnte. Und das überträgt sich halt auf die menschliche Spezies ein Stück weit.
Okay, also ich glaube so, der Fakt, dass schöne Menschen irgendwie bevorzugt behandelt werden tendenziell, ist relativ bekannt. Ich würde da gerne mal so ein paar Szenarien und auch so Inhalte von deiner Forschung durchgehen. Ich glaube, das Offensichtliche ist ja Dating, was du schon verwendet hast. Und ja, du bist ja schon jetzt relativ lange in der Attraktivitätsforschung drin. Hat sich denn, also weil der Datingmarkt hat sich ja sehr verändert, einfach durch das Aufkommen von Apps und sowas, hat sich da in Bezug auf diesen Attraktivitätsbonus irgendwie was verändert?
Also ich glaube, seitdem der Datingmarkt insbesondere durch soziale Medien räumlich nahezu entgrenzt wird, beziehungsweise auch das klassische Flirtverhalten ein Stück weit außer Kraft gesetzt wird. Also wenn ich auf einer Dating-Plattform bin, dann ist es offensichtlich, dass ich einen Partner, eine Partnerin suche. Das ist, wenn ich abends in die Disco gehe, nicht ganz offensichtlich gewesen. Also es ist entgrenzt worden. Wir kriegen immer mehr Partnerinnen und Partner als potenziell für uns geeignet präsentiert. Und wir kriegen vor allen Dingen als erstes immer und ausschließlich ihr Aussehen präsentiert.
Ein Bild halt.
Mhm. Teilweise auch noch aufgehübscht. Und ich glaube, das hat zwei ganz konkrete Konsequenzen. Das eine ist, dass wir uns immer seltener festlegen, weil es könnte ja noch eine schönere Alternative um die Ecke kommen, die sich vielleicht für uns interessiert. Mhm. Beziehungsweise, dass wir immer unzufriedener werden mit dem, was wir dann tatsächlich haben. Also es ist auch schon in der Social-Media-Zeit nachgewiesen worden, dass immer dann, wenn quasi tatsächlich oder vermeintlich mehr Optionen im Raum standen, insbesondere Männer unglücklicher waren mit dem, was sie hatten. Mhm. Und ich glaube, dass das unser Partnerschaftsverhalten sehr langsam, aber sehr nachhaltig verändern wird. Mhm. Bestimmte Tendenzen, wie zum Beispiel, dass die Leute weniger heiraten, dass sie sich häufiger scheiden lassen, nochmal. Insbesondere werden unsere Ansprüche aber immer unrealistischer, weil das sind natürlich keine, sag ich mal, Normalbilder. Also selbst wenn man, sag mal, ein bisschen aufgehübscht in die Disco geht, präsentiert man sich dann doch immer noch im realen Leben. Die Bilder sind immer inszeniert. Mhm. Niemand nimmt einen einfachen Schnappschuss aus dem Passbildautomaten von sich und stellt den ins Internet. Und sie sind oftmals halt digital retuschiert. Und das verschiebt unsere Vorstellungen davon, was eigentlich die normale Attraktivität ausmacht. Und das lässt uns eben alle Menschen, die uns im realen Leben begegnen, als eher unattraktiv wahrnehmen, was wiederum dazu führt, dass wir weniger bereit sind, mit ihnen zum Beispiel in eine Partnerschaft einzutreten.
Ja. Wie viel davon hat tatsächlich was mit der Attraktivität zu tun und wie viel sind vielleicht auch andere Faktoren, weil man ja auch in so einem Profil auch nicht nur darstellt, quasi wie man aussieht, sondern sich auch in ein Setting vielleicht stellt. Vielleicht hat man noch einen Hund mit auf dem Bild oder man ist am Meer oder man trägt irgendwie verschiedene Kleidung oder sowas. Das transportiert ja dann irgendwie auch so ein bisschen noch andere Informationen.
Ja. Es ist schwer zu beurteilen, weil man ist ja auf Selbstauskünfte der Leute angewiesen. Was wir wissen ist, dass aber trotzdem vor allen Dingen Männer nach Attraktivität gehen bei der Partnersuche. Mhm. Frauen kalkulieren ein bisschen mehr ein und das hält sich tatsächlich. Aber Attraktivität ist nach wie vor einer der Hauptfaktoren, wenn es um die erste Kontaktaufnahme geht.
Ja.
Und insbesondere im Internet dürfte das so sein. Und das Foto ist einfach dominant. Alles andere ist nettes and on.
Ja. Okay, also beim Dating sehen wir ja schon mal irgendwie diese Effekte. Teilweise hast du ja auch den Einfluss jetzt zum Beispiel auf Erfolg auf dem Arbeitsmarkt untersucht, oder?
Genau. Wenig überraschend, oder ich formuliere jetzt mal andersrum. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wenig überraschend wirkt sich das auch am Arbeitsmarkt aus. Mhm. Das hat damit was zu tun, dass wir dieselben Mechanismen, die wir anwenden, wenn wir auf der Partnersuche sind, auch irrigerweise in allen möglichen anderen Lebensbereichen auf unser Gegenüber anwenden. Mhm. Und das führt zu ähnlichen Effekten, wie wir sie zum Beispiel von ethnischer oder geschlechtsbezogener Diskriminierung herkennen. Also wir diskriminieren eben auch nach Attraktivität. Mhm. Wobei Diskriminierung im sozialwissenschaftlichen Sinne sowohl Bevorzugung als auch Benachteiligung erstmal heißen kann.
Ja.
Und das ist in der Tat so, dass es einen kumulativen Effekt gibt, der im Prinzip schon in der Grundschule oder vielleicht auch in dem Kindergarten schon beginnt. Und dass attraktive Menschen eigentlich immer so eine kleine Schippe Vorteile haben gegenüber ihren weniger ansehnlichen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Das führt zum Beispiel dazu, dass in der Schule attraktive Kinder ein Stück weit bessere Noten bekommen. Das kann dann zum Beispiel mit darüber entscheiden, ob sie aufs Gymnasium, eine Empfehlung aufs Gymnasium bekommen. Sie haben dann zum Beispiel einen Abiturschnitt, der ihnen erlaubt, ein Numerus Clausus Fach zu studieren, was am Ende des Tages eben auch meistens besser bezahlte und individuell freiere Berufsmöglichkeiten bietet. Nach der Uni oder nach der Ausbildung werden sie dann eher zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. In Bewerbungsgesprächen haben sie dann oft eher die Chance, den Zuschlag zu bekommen. Ihre Leistungen im Beruf werden dann besser beurteilt, was wiederum dazu führt, dass sie sich mit ihren Gehaltsvorstellungen besser durchsetzen können, dass sie schneller und weiter nach oben befördert werden. Und auch wenn das wirklich eine sehr grobe Messung ist, aber wir haben uns das mal mit dem Nettoeinkommen in Deutschland angeguckt und man könnte sagen, rein rechnerisch, im Durchschnitt zwischen einer sehr unattraktiven und einer sehr attraktiven Person 800 Euro netto.
Im Monat?
Im Monat, genau.
Wow.
Das sind zwar jetzt eben statistische Modelle, die nicht unbedingt auf die Einzelfälle zutreffen, aber die fassen das, was eben über die Attraktivitätsskala verteilt passiert, sehr gut zusammen. Und wir haben zum Beispiel die Berufserfahrung und die berufliche Qualifikation statistisch rausgerechnet.
Wow. Ja, das ist irgendwie ganz schön schockierend und ein bisschen ernüchternd, nicht?
Ja, also mich überrascht schon fast nicht mehr. Also ich betreibe es halt vor allen Dingen wirklich vor dem Hintergrund, dass ich endlich mal irgendeinen Bereich finde, wo es nicht funktioniert. Das wäre das, was ich besonders spannend finden würde. Aber inzwischen glaube ich wirklich, dass es von der Wiege bis zur Bahre eine Rolle spielt. Ja. Also nachweislich spielt schon in der Wiege eine Rolle, weil Mütter ihre eigenen Babys, Säuglinge, in Abhängigkeit von deren Attraktivität unterschiedlich behandeln. Aber es würde mich nicht wundern, wenn am Ende rauskäme, dass attraktive Menschen schönere Grabreden bekommen und mehr Leute auf der Beerdigung auftauchen.
Ja, ui. Okay. Gibt es denn irgendwelche Ausnahmen oder irgendwas, wo, wo der Effekt vielleicht irgendwie auch mal umgedreht ist oder so?
Also es gibt eine Reihe von Relativierungen, die unterschiedlich starken Effekt haben. Den einen hatte ich gerade schon am Anfang angesprochen, das Problem der Hyperattraktiven. Da reden wir eigentlich von Menschen, die so in der Modelliga unterwegs sind. Mhm. Das sind oft sehr unglückliche und einsame Menschen. Aus verschiedenen Faktoren trauen sich andere Menschen nicht an sie heran. Das bezieht sich nicht nur auf den Partnermarkt. Mhm. Also die müssen dann oftmals in einem Segment unterwegs sein, wo sie sich unter Ähnlichen bewegen. Und eine zweite Relativierung ist, dass Männer fehlende Attraktivität ein Stück weit durch Status kompensieren können. Mhm. Also da Attraktivitätsmerkmale bei Männern oft auf Status und Dominanz hinweisen, kann man das im Prinzip auch dadurch ersetzen, wenn man mit Geldschein oder mit dem entsprechenden Berufstitel vor sich wedelt. Mhm. Dann signalisiert man eben auch, dass man Status hat. Aber es funktioniert allerdings nur bei Männern. Das ist bei Frauen anders.
Wie ist es denn bei Frauen?
Frauen können Attraktivität, fehlende Attraktivität nicht mit Status kompensieren, weil Männer halt vor allen Dingen bei Frauen auf Attraktivität gucken.
Ja.
Eine weitere Relativierung ist die Beauty Penalty, das heißt eine Bestrafung besonders attraktiver Menschen, wenn sie unsere Erwartungen enttäuschen oder wenn sie ihre Attraktivität eingesetzt haben, um erfolgreich zu sein und dabei erwischt worden sind. Also ein klassisches Beispiel ist der Heiratsschwindler, der ja erwischt wird. Und je attraktiver die Person ist, desto härter sind die Strafmaße, die ihnen zugewiesen werden. Die größte Relativierung ist der sogenannte Beauty-is-Beastly-Effekt. Es ist eine Wechselwirkung zwischen Attraktivität, Geschlecht und Logik der Handlungssituation. Weil je attraktiver wir sind, desto eher werden uns positive Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben, aber auch Geschlechtsstereotype-Eigenschaften. Und jetzt stellen wir dich zum Beispiel mal vor, du würdest in einem klassisch dominierten Männerfeld versuchen zu reüssieren, also zum Beispiel bei der Bundeswehr oder im Top-Management, dann würde dir eben Teil der Eignungen, die gefordert werden, weil die männlich konnotiert sind, abgesprochen. Also Männer gelten ja zum Beispiel als aggressiv, durchsetzungsfähig, entscheidungsfreudig. Stimmt alles nicht wirklich. Also die Korrelationen sind überschaubar. Und Frauen als empathisch, zugewandt und rücksichtsvoll. Das heißt, dir würde von vielen unterstellt, du bringst diese Eigenschaften nicht mit. Umgekehrt ein Mann, ein hochattraktiver Mann, der im Kindergarten arbeiten will, der hätte da ein Problem. Aber die meisten Handlungsfelder sind halt männlich konnotiert. Deswegen werden insbesondere halt in der Fläche Frauen von diesem Effekt benachteiligt.
Ja.
Und last but not least gibt es den Femme-Fatale-Effekt, dass Frauen, je attraktiver sie sind, also erfolgreichen Frauen, egal in welchem Bereich unterstellt wird, dass das nicht mit ihrer Qualifikation und ihrem Engagement zusammenhängt, sondern mit ihrem schönen Aussehen.
Ja.
Was ich aber vielleicht noch kurz, das hätte ich am Anfang zur Relativierung anbringen müssen. Also wenn du komplett dumm und faul bist, nutzt dir dein gutes Aussehen auch nichts. Also es ist etwas, was obendrauf sattelt, was Unterschiede verstärkt, aber was die zum Beispiel oft zentralen Komponenten, nämlich Eignung und Fleiß, nicht komplett ersetzen kann. Also das wäre ein Missverständnis, wenn alle jetzt nur noch in ihr Aussehen investieren wollen, um zum Beispiel eine akademische Karriere zu machen.
Würdest du dann unterm Strich sagen, schöne Menschen sind glücklicher?
Haben wir in der Tat nachgewiesen. Also nicht, dass sie glücklicher sind, aber sie sind zufriedener mit ihrem Leben. Mhm. Das haben Kollegen schon mit Querschnittsdaten vor einiger Zeit nachgewiesen. Aber da weiß man nie, was ist Henne, was ist Ei. Also wenn ich gleichzeitig die Lebensumstände, die Attraktivität und die Lebenszufriedenheit abfrage, dann lässt sich das nicht wirklich kehren, wie die Kausalkette ist. Was wir vor einiger Zeit machen konnten, ist aber mit einem speziellen Datensatz von Kölner Kollegen, die eine Abiturientenkohorte seit dem Ende der 60er Jahre verfolgt haben, deren Attraktivität im Alter von 16 Jahren zu messen. Die haben uns Passfotos aus der Zeit eingeschickt. Und tatsächlich konnten wir zeigen, dass insbesondere die allgemeine Lebenszufriedenheit auch 30 Jahre nachdem die Leute die Schule verlassen haben, beziehungsweise Mitte der 40er Lebensjahre waren, von der Attraktivität beeinflusst wird. Attraktive Menschen sind zufriedener.
Ulrich, wir haben immer so ein paar kurze, schnelle Fragen vorbereitet für unsere Gäste zum spontanen Antworten.
Ich gebe mir Mühe.
Das finde ich persönlich attraktiv an anderen.
Rote Haare. Meine Sandkastenliebe hatte rote Haare.
Sehr schön. Wenn ich kein Sozialwissenschaftler wäre, dann wäre ich?
Historiker.
Wenn ich etwas an meinem Körper ändern könnte, dann wäre es?
Ich wäre größer.
Wie groß bist du denn?
1,75.
Ja, immerhin.
Ja, untere Grenze für das, was noch als attraktiv gilt.
Okay. Wenn ich etwas daran ändern könnte, wie Menschen einander wahrnehmen, dann wäre es?
Dass ich sie immer wieder darauf hinweise, welche Fehler wir alle in der Wahrnehmung unserer Gegenüber machen, damit wir möglicherweise irgendwann unser diskriminierendes Verhalten ändern können. War jetzt eine etwas längere Antwort.
Diese Entdeckung in den Sozialwissenschaften würde ich gern noch machen.
Auch das lässt sich nicht schnell beantworten. Ich bin aber ganz zufrieden mit dem, an dem ich gerade rumbastel.
Ja, Ulrich, du hast schon gemeint, also du suchst eigentlich so ein bisschen nach einer Ausnahme oder nach irgendeinem Bereich, wo dieser Attraktivitätsbonus eigentlich nicht greift, weil das interessant wäre zum Erforschen. Also ich frage mich eben, bist du manchmal ein bisschen frustriert, dass wir alle so ein bisschen oberflächlich sind und dass diese Attraktivität so eine wahnsinnig große Rolle spielt?
Nein, weil es ist menschlich. Also wir müssen in Kategorien oder Schubladen denken, sonst würden wir einfach wahnsinnig an der Masse von Informationen, die uns innerhalb von Sekunden überfluten. Also wir kategorisieren immer, das ist menschliches Verhalten, das schwer abzuschalten ist oder das eigentlich sich nie dauerhaft abschalten lässt. Was mir wichtig wäre, ist Menschen immer wieder ins Bewusstsein zu bringen, dass sie diese Fehler begehen. Weil das einfach der erste Schritt ist, diese Fehler zu korrigieren. Mhm. Weil es geht ja nicht nur um Diskriminierung anderer, sondern indem wir andere diskriminieren, schießen wir uns manchmal auch selbst ins Knie, salopp formuliert.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel an den Personalverantwortlichen denke, der Fehlentscheidungen bei der Besetzung einer Top-Position trifft, weil er durch Geschlechts-, Attraktivitäts- oder ethnisch motivierte Stereotype beeinflusst ist, der schadet ja auch seiner Firma.
Ja. Ist denn, also wenn ich mir jetzt dieses Vorurteil oder dieses Bias, den ich wahrscheinlich habe, bewusst bin, also reicht das quasi, um mich davor zu bewahren, diese möglichen Fehlentscheidungen zu machen?
Nein, aber es ist der erste Schritt dahin. Also die Erkenntnis, dass wir alle gebiased sind, immer wieder in unseren Entscheidungen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns überlegen können, welche Maßnahmen müsste ich ergreifen, um eine möglichst objektive Entscheidung zu treffen. Und da gibt es in der Tat eine Reihe von Maßnahmen in unterschiedlichsten Bereichen, die man ergreifen könnte, um dem immer wieder vorzubeugen.
Mhm. Wieso ist das eigentlich, also ich meine, dieser Effekt und dass sich halt eigentlich alle so ziemlich darauf einigen können, wer jetzt attraktiv ist und wer nicht, dass das so universell ist, das muss ja irgendwie einen Grund haben. Also wozu ist das gut?
Wie gesagt, die Evolutionsbiologie würde immer antworten, weil es sich an Merkmalen festmacht, die unser individuelles und evolutionäres Überleben sichern. Mhm. Da brauchen wir uns jetzt nicht drüber streiten, da stimmt vieles. Aber als Soziologe würde ich immer schon sagen, dass wir schon von frühester Kindheit an auch darauf getrimmt werden, Attraktivität zu bevorzugen. Das bedeutet erstmal, dass wir natürlich lernen, was attraktiv ist und dass es gut ist. Mhm. Schon allein in der Sprache geht das ja oft los. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber meinen Söhnen habe ich manchmal gesagt, dass die klein waren, das war jetzt aber hässlich von dir. Mhm. Ja. Damit ist natürlich gemeint, das war ein schlechtes Verhalten oder das war aber jetzt schön und damit war gut gemeint. Und guck mal dir die Kindermärchen an, schon die Bilderbücher oft, die wir unseren Kleinsten vorlesen, die arbeiten mit Attraktivitätsstereotypen und der Gleichsetzung von Gut und Böse. Das wird wirklich nur sehr selten und dann meistens mit einem ironischen Augenzwinkern in der Literatur und also auch in der Trivial- und Hochkultur durchbrochen.
Ja. Jetzt ist ja heutzutage, also wir haben ja jetzt einerseits vielleicht auch ein bisschen mehr Bewusstsein für so eine, irgendwie wie so ein Abkehr von so einem binären System oder irgendwie so gut versus böse und vielleicht ein bisschen mehr Ambiguitätstoleranz und irgendwie auch einfach mehr Zugriff auf mehr Facetten einerseits und andererseits eben auch die Gelegenheit, viel mehr unterschiedliche Körper zu sehen. Und dann gibt es eben auch noch so Sachen wie so ein Body Positivity Trend, also glaubst du durch diese, vielleicht irgendwie einfach, dass wir dem so mehr ausgesetzt sind als früher vielleicht, ändert sich da irgendwie was?
Also es sind ja zwei Tendenzen, die einander entgegenarbeiten. Zum einen bedarf es ja der offenen Gesellschaft, damit sowas wie Attraktivität oder Geschlecht überhaupt eine Wirkung entfalten kann. Mal angenommen, ich wäre im 12. Jahrhundert der Sohn eines Bauern gewesen, dann hätte mein Vater meine Braut ausgesucht. Ich wäre da wahrscheinlich gar nicht gefragt worden. Mhm. Und der hätte die vor allen Dingen danach ausgesucht, wie viel Acker die mit in die Ehe bringt. Also es braucht sowohl räumlich als auch sozial eine offene Gesellschaft, damit sowas überhaupt eine Rolle spielt. Mhm. Und unsere Gesellschaft wird immer offener. Das heißt also, der Spielraum, dass solche diskriminierenden Faktoren eine Wirkung entfalten können, wird immer größer. Mhm. Und dagegen arbeiten dann solche aufklärerischen Tendenzen, die es uns bewusst machen, dass wir ja oftmals in ungerechtfertigten Schubladen denken, dass wir nicht nur in Schubladen denken, sondern damit eben auch Wertungen und Handlungsweisen verknüpfen, dem entgegen. Mhm. Ich muss allerdings gestehen, dass ich immer befürchte, das ist so ein bisschen wie mit der Schippe gegen die Flut anarbeiten. Mhm. Aber trotzdem sollte man froh sein, dass es das immer wieder gibt, weil würden wir es gar nicht machen, dann würde diese Flut einfach noch viel mächtiger über unser soziales Leben hinwegschwappen.
Mit was von der Botschaft würdest du denn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer aus dieser Folge entlassen, die vielleicht jetzt irgendwie denken, oh nein, ich bin gar nicht so attraktiv, wie steht es um meine Chancen im Leben? Oder vielleicht irgendwie auch denken so, meine Güte, ist aber ungerecht.
Ja, das ist es leider, aber die gute Botschaft ist, oftmals zählt gar nicht die absolute Attraktivität, sondern die relative Attraktivität. Es reicht schon, wenn ich besser aussehe als die Konkurrenz. Also wenn Sie zum Beispiel auf der Partnersuche sind, empfehle ich Ihnen wirklich, passen Sie auf, mit welchen Freundinnen bzw. Freunden Sie abends in die Disco gehen. Und das gilt eben auch für viele andere Bereiche. Ne? Also es ist selten so, dass die hässlichste Person gegen die Top-Person antritt. Viele bewegen sich im unteren und mittleren und oberen Mittelfeld. Das heißt, da können dann eben schon auch kleine Unterschiede zu unseren Gunsten wirken, auch wenn wir nicht die absolut schönsten Personen sind, die man sich vorstellen kann.
Und da gibt es auch noch vielleicht Charisma und Witz und Intelligenz und sowas, die das ausgleichen
können. Es gibt eben noch viele andere Faktoren. Das sage ich gerne auch nochmal, um das deutlich zu machen. Also es ist einer von mehreren Bausteinen, der uns sowohl zum Vorteil wie zum Nachteil gereichen kann. Mhm. Und wie gesagt, absolute Faulheit und mangelnde Eignung kann man im Berufsleben einfach nicht durch Attraktivität kaschieren. Man muss schon was können, damit man überhaupt die Chance hat, dass die eigene Attraktivität eine gewisse Wirkung entfalten kann.
Mhm. Wunderbar, sehr, sehr spannend. Ulrich Rosa, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Mein Name ist Jenny Rieger. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Tschüss.